Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Wir wollen zu Beginn noch zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass wir auch heute Nachmittag uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Wir danken dir, dass du uns diese Zeit, diese Gelegenheit und diese Gemeinschaft schenkst. Wir bitten dich um deinen Segen, um deine Gnade und dass du uns hilfst, dein Wort auch in unserem Leben umzusetzen, dass wir zu dir hingezogen werden, dass du uns größer wirst, gerade auch wenn wir dich suchen in deinem Wort, in dem Buch Jesajas. Amen. In unserer fortlaufenden Betrachtung des Buches Jesaja kommen wir heute zu Kapitel 11. Auf dem Skript ganz am Schluss haben wir, wie gewohnt, die Übersicht, der Aufbau des Buches. Und da sehen wir, dass die Kapitel 1 bis 12 eine Einheit bilden. Es ist Gottes Prophetie über Juda und Israel. Da schauen wir uns also jetzt den Schluss davon an, noch Kapitel 11 und 12. Danach kommt ein neuer Abschnitt, Prophetie über die Heiden im Nahen Osten, Kapitel 13 bis 23. Und da werden wir uns heute mit den Kapiteln 13 bis 17 beschäftigen. Ich lese Kapitel 11 ab Vers 1. Das schließt genau an das an, was wir letztes Mal hatten. Da ging es in Kapitel 10 um die große Drangsalszeit, die über die Welt, über Israel kommen wird. Aber ein Überrest, haben wir gesehen, wird in Israel zur Umkehr kommen, wird sich bekehren und Gott wird ihn durch all diese Nöte hindurch in das Friedensreich des Messias führen. Der Messias kommt und wird Israel aus aller Bedrohung befreien und die Friedensherrschaft übernehmen. Und damit beginnt nun Kapitel 11, da wird der Messias, der Friedensfürst, vorgestellt. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Ehrfurcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Und er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Und er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und den Demütigen des Landes, Recht sprechen in Geradheit. Und er wird die Erde schlagen mit der Rute seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gesetzlosen töten. Und Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Zunächst bis hierhin. Das ist der Messias. Und zwar wird er hier vorgestellt als ein Reis aus dem Stumpf Isais. Isai war der Vater von König David. Gott hatte diese Familie auserwählt als Königsfamilie nach seinen Ratschlüssen in Israel. Gott hat David versprochen, von ihm wird der Messias abstammen, der einmal in Frieden und Gerechtigkeit von Jerusalem aus über die ganze Welt herrschen wird. Aber wir wissen, die Söhne Davids, angefangen mit Salomo, Rehabiam und so weiter, gingen eigene Wege. Und so musste Gottes Zucht über die Dynastie von David kommen. Das führte zum Ende des Königtums und zur babylonischen Gefangenschaft. Im Jahr 586 vor Christus nahm das Königtum der Familie Davids ein Ende. Die Juden wurden nach Babylon deportiert. Es war also so, wie wenn man eben einen Baum abschlägt. Da bleibt nur noch ein Stumpf übrig. Und alle fragten sich, wie geht das jetzt mit der Verheißung Gottes? Der Messias soll doch aus dem Haus Davids kommen. Und Jesaja hat schon lange bevor das Königtum zum Ende kam, hat er gesagt, ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Das Königtum wird zwar abgeschnitten, aber schließlich wird aus dieser Linie trotzdem der endzeitliche Herrscher hervorkommen. Wie ein Spross, der eben aus dem abgeschlagenen Baumstumpf herauswächst. Und dann wird er genannt, in der zweiten Verszeile, ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Das Wort Schössling ist auf Hebräisch Netzer. Und das hängt zusammen mit dem Städtenamen Nazareth. Nazareth heißt auf gut Deutsch Schösslingen oder Zweiglingen. Und unter diesem Namen war der Herr Jesus allgemein bekannt. Jesus der Nazaräer. In Zacharja 3, Vers 8 und 6, Vers 12, da wurde gesagt, der Messias wird einmal genannt werden Spross. Das wird sein Name sein. Und hier haben wir eben diesen Namen wieder, Schössling aus seinen Wurzeln. Und zwar eben gerade das Wort Netzer. Und somit war das eben die Erfüllung, dass man Jesus überall nannte, Jesus von Nazareth oder Jesus der Nazaräer. Das war eben Jesus genannt, der Spross, wie das ausdrücklich in Zacharja 3 und 6 gesagt wird. Und dann wird erklärt im Vers 2, der Messias wird gesalbt sein, nicht einfach mit Öl wie damals David, sondern mit dem Heiligen Geist. Und hier finden wir den Heiligen Geist beschrieben mit 7 Namen. Es fällt auf, zuerst der allgemeine Namen, der Geist des Herrn. Und dann kommen immer 2 Namen dazu, verbunden auch im Hebräischen mit dem Wort und, we. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und das stellt sprachlich eigentlich den 7-armigen Leuchter dar. Der 7-armige Leuchter, der ja ein Bild des Messias sein sollte, das Licht der Welt. Aber wir wissen, da gibt es den mittleren Hauptleuchter, der entspricht der Geist des Herrn. Und dann kommen immer 2 Arme gleichzeitig aus dem Hauptleuchter hervor. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und in allen Lampen war eben Olivenöl. Und wir wissen wahrscheinlich die meisten, dass Öl immer wieder in der Bibel ein Bild ist des Heiligen Geistes. Und so haben wir hier den Heiligen Geist in seiner vollkommenen Fülle und Vielfalt der Wirkungen. Das erklärt dann auch, warum in Offenbarung 1, 4 und 5 von dem Heiligen Geist gesprochen wird als von den 7 Geistern. Nicht wahr? Johannes sieht im Himmel die 7 Feuerfackeln, die vor dem Thron brennen. Offenbarung 4, das ist der himmlische 7-armige Leuchter von dem himmlischen originalen Tempel. Den gibt es ja im Himmel, Offenbarung 11, Vers 19. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde gesehen. Die Bundeslade im Himmel. Aber eben nach Offenbarung 4 auch die 7 Feuerfackeln, das ist der 7-armige Leuchter. Und dann wird erklärt, das sind die 7 Geister Gottes. Das heißt, das bedeutet die 7 Geister Gottes. Es gibt aber nach Epheser 4 nur einen Geist, einen Vater, ein Herr. Aber dieser Ausdruck, die 7 Geister Gottes, beschreibt eben nach Jesaja 11, Vers 2, den einen Heiligen Geist in seiner vollkommenen Fülle von Wirkungen. Und dann wird beschrieben in den Versen 3 und 4, wie der Herr Jesus dann als vollkommener König und gerechter Richter im tausendjährigen Reich regieren wird. Wichtig dann, Vers 4 am Schluss, mit dem Hauch seiner Lippen wird er den Gesetzlosen töten. Diese Stelle wird im Neuen Testament wieder aufgenommen. In 2. Thessalonicher 2 wird der Antichrist beschrieben, der kommen wird als der größte Verführer, der Mensch der Sünde, der Gesetzlose. Und dann heißt es, den der Herr Jesus mit dem Hauch seines Mundes vernichten wird. Er wird ihn nicht einmal berühren. So greuelhaft ist der Antichrist, aber er wird ihn durch sein Wort vernichten, durch den Hauch seines Mundes. Dann Vers 6, und der Wolf wird bei dem Lamme weilen und der Panther bei dem Böcklein lagern. Und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Und Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen zusammen lagern, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Natter, und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle des Basilisken. Da keine Schlange. Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge. Denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Hier sehen wir das tausendjährige Reich als das, was Petrus in Apostelgeschichte 3, Vers 22 sagt, die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Also im tausendjährigen Reich werden Zustände, die man nur im Paradies kannte, werden dann wieder hergestellt werden. Es wird also eine weitestgehende Verwandlung der Zustände auf dieser Erde geben. Also dann wird auch das ganze Problem mit Umweltzerstörung und Verschmutzung ein Ende finden. Aber ich muss sagen, eine weitgehende Wiederherstellung, wir haben gesehen, aber die wilden Tiere werden ganz zahm sein, aber am Ende des Buches Jesaja wird gesagt, die Schlange wird weiterhin auf dem Bauch kriechen. Also die Schlange wird ihre Beine nicht wieder zurückkriegen. Nur weitgehend wird der Fluch weggenommen werden. Nicht wahr? Nach dem Sündenfall hat Gott einen schöpferischen Fluch ausgesprochen und zur Schlange gesagt, so korrekt nach dem Hebräischen übersetzt, du bist mehr verflucht als alles Getier des Feldes. Verflucht wurde die ganze Schöpfung. Und darum all diese Mechanismen auch im Tierreich von die zusammenhängen mit Fressen und Gefressen werden, waren nicht Zustände der vollkommenen Schöpfung in 1. Mose 1 und 2, sondern Folgen des Sündenfalles. Und im tausendjährigen Reich wird das weitestgehend wieder rückgängig gemacht werden. So wird also der Löwe wieder Stroh fressen. Das war kein Raubtier ursprünglich. Und das bedeutet natürlich auch körperliche Veränderungen. Dann muss natürlich auch wieder der Darm verändert werden, sodass er eben auf diese Art vegetarisch funktionieren kann. Und auch die Reißzähne werden dann nicht mehr nötig sein. Das sind alles, kann man sagen, Folgen dieses schöpferischen Fluches Gottes in 1. Mose 3. Übrigens bei den Riesenschlangen, Boa, sieht man ja noch heute die Ansätze von ursprünglichen Beinen. Ziemlich gegen Ende des Schwanzes befindet sich der Beckengürtel. Also entsprechend unserem Beckengürtel. Und die ganze obere Hälfte ab dem Kopf, das ist ein Rückengrat mit Rippen. Also genauso wie wir aufgebaut sind, nur ein bisschen länger. Und dann ganz unten kommt der Beckengürtel und dort sind die Ansätze von Beinen noch vorhanden. Die kann man, sogar bei der lebendigen Schlange kann man die abtasten als kleine Sporen. Aber würde man das Fleisch wegmachen, dann kommen wirklich die Knochen von den Beinansätzen ans Licht. Und genau dort sind die Geschlechtsteile. Also es ist wirklich anatomisch entsprechend aufgebaut. Das ist der Bereich, wo die Beine angesetzt sind beim beim Beckengürtel. Und da wird ausdrücklich gesagt, eben die Schlange wird nicht wiederhergestellt werden. Aber sie wird nicht mehr gefährlich sein, wie wir hier sehen. Und dieser heilige Berg, Vers 9, das ist der Tempelberg. Der geografische Mittelpunkt der Anbetung des wahren Gottes sein wird. Dort wird der Hesekiel-Tempel, Hesekiel 40 bis 48, gebaut werden. Ein Prachtsbau, wie er dort beschrieben wird, mit einem äußeren Vorhof von 1,5 auf 1,5 Kilometer. Und da werden die Nationen ständig hinkommen, um den Herrn dort anzubeten. Die ganze Welt wird voll sein der Erkenntnis Gottes. Heute leben wir in einer Welt voll von Finsternis und Erkenntnislosigkeit Gottes. Wir können uns das gar nicht richtig vorstellen, wie das dann einmal sein wird. Und dann Vers 10. Und es wird geschehen an jenem Tag, der Wurzelspross Isais, welcher dasteht als Panier der Völker, nach ihm werden die Nationen fragen. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Hier haben wir den Ausdruck an jenem Tag, Beyom. Das ist ein ganz typischer Ausdruck in der Prophetie. Der kommt so oft vor. Man nehme als Beispiel nur Sacharja 12 bis 14, Endzeitkapitel, und zähle mal durch, wie oft es ständig heißt, an jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag. Das ist eine stehende Redewendung im Hebräischen, die bezeichnet jene Epoche. Jene Epoche des Endes, der Endzeit. Und dieser Ausdruck wird gebraucht für Zustände, die schon heute in Erfüllung gegangen sind und für Zustände des tausendjährigen Reiches. Wir müssen unsere Vorstellung vielleicht ein bisschen revidieren. Endzeit ist nicht nur das, was wir gerade jetzt erleben, sondern es umfasst dann darauf folgend das tausendjährige Reich. Das gehört zusammen. Die Epoche der Endzeit ist die Zeit, in der die Juden zurückkehren aus aller Welt, was ja begonnen hat 1882 mit der ersten Rückwanderungswelle, dann 1904 kam die zweite und so weiter. Aber das geht dann rüber über die große Drangsal nach der Entrückung der Gemeinde bis ins tausendjährige Reich. Und da sind wir im tausendjährigen Reich. Und es wird geschehen an jenem Tag, also in dieser Epoche der Endzeit, der Wurzelspross Isais, das ist der Messias aus Vers 1, nach ihm werden die Völker, all diese Völker, die die Drangsalszeit überleben werden und ins tausendjährige Reich kommen werden, die werden nach ihm fragen. Auch das ist für uns heute noch etwas Unvorstellbares. Christus wird der Mittelpunkt dieser Welt sein. Alles wird sich nach ihm ausrichten. Und dann kommt Vers 11. Und es wird geschehen an jenem Tag, wieder Beyom, in dieser Epoche des Endes. Und wenn dann der Messias kommt als Herrscher, als König der Welt. Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird der Herr noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken. Und den Überrest seines Volkes, der übrig bleiben wird, loskaufen aus Assyrien und aus Ägypten und aus Patros und aus Äthiopien und aus Elam und aus Sinear und aus Hamat und aus den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Panier oder eine Fahne erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die zerstreuten Judas wieder sammeln von den vier Enden der Erde. Hier wie gesagt, Gott wird seinen Arm zum zweiten Mal ausstrecken. Das erste Mal finden wir in 2. Mose 13 im Zusammenhang mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Damals unter Mose im Jahr 1606 vor Christus, gemäß strenger biblischer Chronologie. Da hat Gott seinen Arm ausgestreckt und sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit und ins verheißene Land gebracht. Und nun hier wird gesagt, in der Endzeit wird Gott zum zweiten Mal so in der Geschichte so mächtig eingreifen zugunsten Israels, aber da wird er sie nicht nur loskaufen aus Ägypten, das auch, aber er wird sie loskaufen aus Assyrien, aus Äthiopien, aus Elam und so weiter. Nun könnte man als Bibelleser geneigt sein, aha gut, das wird dann irgendwie am Anfang des tausendjährigen Reiches wird das erfolgen. Ich komme gleich darauf zurück im Zusammenhang mit einer kurzen PowerPoint-Präsentation. Aber gehen wir gleich weiter. In dieser Zeit werden also die Juden, werden die Israeliten gesammelt aus der ganzen Welt von den vier Enden der Erde. Nun, wir sind bereits heute Augenzeugen, wie ab 1882 bis heute 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 verschiedenen Ländern gesammelt worden sind in das Land der Väter. Da sehen wir, das hängt bereits mit unserer Zeit zusammen, aber diese Zeit führt dann hinüber ins Tausendjährige Reich. Natürlich, dazwischen kommt die Entrückung, dann die große Drangsalszeit, die ist dann 3,5 Jahre, und dann die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird weiter gesagt, und das ist alles zukünftig, Vers 13, und der Neid Ephraims wird weichen und die Bedränger Judas werden ausgerottet werden. Ephraim wird Juda nicht beneiden und Juda wird Ephraim nicht bedrängen. Ich muss erklären, Ephraim ist ja ein Teil des Stammes Josef. Josef wurde ja gerechnet als 2 Stämme. Und Ephraim und Manasse. Aber nach dem Tod von Salomo, da hat sich ja das 12-stämmige Volk gespalten in das Nordreich und in das Südreich. Und von da an, zum Beispiel im Propheten Hosea, werden die 10 Stämme genannt Ephraim. Ephraim steht für die 10 Stämme. Und zwar, weil der erste König, Jerobeam, war aus dem Stamm Ephraim. Das war der führende Stamm. Und darum werden die 10 dann nominell Ephraim genannt. Und Juda umfasst dann eben die Stämme im Süden, Juda und Benjamin, und natürlich auch der Stamm Levi, der Priesterstamm. Aber nominell werden die genannt Juden, Juda. Und ist aber wichtig, wir wissen wahrscheinlich alle, dass die 10 Stämme im Jahr 722 vor Christus wegen ihrer Sünde durch die Assyrer deportiert wurden nach Assyrien, Nordirak. Und dann später in den Jahren 606 bis 582 vor Christus, da haben die Babylonier das Südreich Juda nach Babylon deportiert. Aber in der Zwischenzeit ist Wichtiges geschehen. Viele aus den 10 Stämmen sind noch in der Zeit der Könige übergelaufen nach Süden. Zum Beispiel 2. Chroniker 15 in der Zeit von König Asa. Die haben gesehen, der Herr ist mit denen im Süden. Dort ist der Tempel, dort ist der Ort, wo Gott inmitten seines Volkes wohnen möchte. Und da werden solche aus den 10 Stämmen erwähnt, die hinübergegangen sind. Auch später, noch bei Hiskia, 2. Chroniker 31, 32, dort sehen wir auch, wie Leute aus den verschiedenen, dort namentlich genannten Stämmen gekommen sind in den Süden. Und das hat dazu geführt, dass in Juda schließlich Leute aus allen 12 Stämmen beieinander waren. Und darum zur Zeit des Herrn Jesus. Die Juden, die aus Babylon zurückgekehrt waren, das waren die Juden zur Zeit des Herrn Jesus. Aber da gab es die Prophetin Hanna in Lukas 2, die war aus dem Stamm Aser, aus den 10 Stämmen. Und Paulus sagt vor König Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht, will sagen in seinem Tempel. Und Jakobus, der seinen Brief schrieb an Messias bekennende Juden, schreibt ihn ausdrücklich den 12 Stämmen in der Zerstreuung seinen Gruß. Jakobus 1,1. Also die 12 Stämme waren da und die hatten auch ihre Geschlechtsregister in Jerusalem gelagert, aber im Jahr 70 haben die Römer dieses Archiv auch verbrannt mit der ganzen Stadt und dem Tempel. Und in den folgenden Jahrhunderten haben sich die Juden aus allen 12 Stämmen vermischt. Und nun sehen wir hier, in der Endzeit kommen sie zurück, aus der ganzen Welt werden sie gesammelt, Vers 12. Aber dann wird es nicht mehr diesen Neid geben wie früher, zwischen den 10 Stämmen und den 2 Stämmen. Diese Feindschaft wird es nicht mehr geben. Die werden ein Volk bilden. Also Vers 13 am Schluss. Ephraim wird Juda nicht beneiden und Juda wird Ephraim nicht bedrängen. Vers 14. Und sie werden den Philistern auf die Schultern fliegen gegen Westen. werden miteinander plündern die Söhne des Ostens. An Edom und Moab werden sie ihre Hand legen und die Kinder Ammon werden ihnen gehorsam sein. Hier wird von einer Eroberung des Philisterlandes im Westen gesprochen. Das ist eine noch zukünftige Eroberung des Gazastreifens. Ich war der Gazastreifen wurde ja schon in den 1950er Jahren von Israel erobert, wegen des ständigen Terrorismus der Fedayin damals. Und dann hat man den Gazastreifen wieder zurückgegeben. Und im Sechstagekrieg hat man den wiedergeholt. Und jetzt so im Zug der Friedensverhandlungen wurde Gaza in die Autonomie entlassen. Aber hier wird gesagt, dass sie nochmals den Philistern auf die Schultern, übrigens Schultern, Ketef, ist im Hebräischen auch die Bezeichnung für Abhänge von Hügeln. Und das bezeichnet hier die Westabhänge der judäischen Berge gegen den Gazastreifen hin. Also die werden dort fliegen, heißt es hier. Ist schon interessant, nicht wahr? Werden auf die Schultern fliegen, auf die Westabhänge der judäischen Berge und werden die Philister eben erobern im Westen. Übrigens, das Wort für Palästinenser ist eigentlich sprachlich das gleiche wie Philister. Über sprachliche Umwege. Aber im Arabischen hat man den Unterschied gar nicht. Also in der arabischen Bibel ist der Philistini der Philister und der Palästinenser ist genauso Philistini. Und weiter haben wir Edom, das ist das Gebiet von Südjordanien, Moab, Mitteljordanien und Ammon, Nordjordanien. Der Städtename Amman geht noch zurück auf Ammon. Das ist also Jordanien. Das heißt, sie werden ihre Hand an Jordanien legen. Und Vers 15, und der Herr wird die Meereszunge Ägyptens zerstören. Das ist das Nildelta gemeint. Und er wird seine Hand über den Strom, über den Nil, schwingen mit der Glut seines Hauches und ihn in sieben Bäche zerschlagen und machen, dass man mit Schuhen hindurchgeht. Da kommt also auch ein Gericht über Ägypten. Wir werden zu dem Thema mehr hören in Jesaja 19. Da haben wir ein ganzes Kapitel über die Zukunft Ägyptens. Aber hier schon mal angedeutet, Gottes Eingreifen in Ägypten. In Jesaja 19 wird sogar von der Wiederkunft Christi in Ägypten gesprochen. Vers 1, der Herr kommt auf einer Wolke nach Ägypten. Nicht wahr? Wir wissen, er kommt auf dem Ölberg. Wir wissen, er kommt in Harmagedon. Vielleicht wissen wir auch, er kommt in Edom, Jesaja 63. Aber es gibt auch die Wiederkunft Jesu in Ägypten. Der Herr wird in mehreren Phasen erscheinen und alle seine Feinde besiegen. Vers 16, und so wird eine Straße sein von Assyrien her für den Überrest seines Volkes, der übrig bleiben wird. Wie eine Straße für Israel war an dem Tag, da es aus dem Land Ägypten heraufzog. Gott wird also sein Volk eben auch aus Assyrien in der Endzeit zurückbringen, so wie er damals das Volk aus Ägypten unter Mose heimgeführt hatte. Und jetzt schauen wir uns kurz eine Präsentation an. Licht aus, bitte. Und zwar geht es speziell um Vers 11. Wir haben Verse 11 und 12 bereits gelesen. Da heißt es also, dass Gott sein Volk in der Endzeit holen wird aus Assyrien. Aber auch Shinear ist erwähnt. Nun, hier geht es um zwei Prophezeiungen, die sich bereits erfüllt haben. Die Rückkehr der Juden aus dem Nord- und dem Südirak. Nicht wahr? Assyrien war ein Reich in der Antike, das sich zuweilen ausgedehnt hatte über den ganzen Nahen Osten. Aber das Kerngebiet war immer Nordirak mit den Städten Assur, Ninive. Shinear ist in der Bibel ein Ausdruck für das Gebiet im Süden des heutigen Irak. 1. Mose 11. Da war die Stadt Babel im Lande Shinear. Also Shinear ist eigentlich gleichbedeutend mit dem Begriff Babylonien, Südirak bis etwas nördlich über Bagdad hinaus. Nun wird also hier gesagt in Jesaja 11, Gott wird die Juden, sein Volk holen aus Assyrien und aus Shinear, das heißt, eins aus dem Nord und zwei aus dem Südirak. Im 20. Jahrhundert gab es im Irak noch eine Gemeinschaft von etwa 150.000 Juden. Und diese Gemeinschaft geht zurück auf die Wegführung der Juden vor 2600 Jahren unter Nebukadnezar. Aber die waren also ununterbrochen in Babylon geblieben. Ich war natürlich, nach der babylonischen Gefangenschaft gingen viele mit Zerubabel, dann mit Ezra zurück ins Land, aber viele blieben. Aber in den Jahren 1941 und folgende verließ die gesamte jüdische Gemeinschaft von 150.000 Menschen den Nord- und den Südirak. Und zwar gab es im Jahr 1941 eine schreckliche Judenverfolgung im Irak. Viele wurden in Bagdad abgeschlachtet und dann begannen die Juden zu fliehen. Und in den 1950er Jahren gab es sogar die Erlaubnis, sie dürften ausziehen. Und das haben dann unzählige wahrgenommen. Und heute gibt es vielleicht so, je nach Schätzung, 20 bis 100 Juden noch. Aber die gesamte Gemeinschaft ist ausgezogen aus Assyrien und Shinear. Ich bin eben nachgegangen, kann also genau belegen, in welchen Städten in Nordirak und Südirak die Juden gelebt haben. Und wirklich aus beiden Bereichen sind sie ausgezogen. Prophezeiung 3 und 4, Rückkehr aus Ober- und aus Unterägypten. Wir haben gelesen, sie werden heimgebracht werden aus Mitzrayim, manchmal übersetzt mit Ägypten, und aus Patros. Der geografische Begriff Patros entspricht dem hieroglyphen ägyptischen Wort Peteres, das so viel wie das Südland bedeutet. Es bezeichnet das Gebiet Oberägyptens, mit anderen Worten gesagt, das Niltal, das sich in Nord-Süd-Richtung zwischen Kairo und Assuan erstreckt. Mitzrayim ist die im Hebräischen übliche Bezeichnung für Ägypten. Aber eben besonders für Unterägypten. Wenn die Wörter Mitzrayim und Patros als Paare im Text vorkommen, so wie in Jesaja 11, bezeichnen Mitzrayim insbesondere Unterägypten. Also unser Text sagt, Gott wird in der Endzeit die Juden aus Ober- und aus Unterägypten heimführen ins Land der Väter. Die meisten der etwa 80.000 Juden, die um 1948 noch in Ägypten lebten, und die Geschichte der ägyptischen Juden geht zurück bis in die Zeit vor Christi Geburt. Schon damals gab es eine große jüdische Gemeinschaft in Ägypten. Hatten ihren Wohnsitz hauptsächlich in Kairo und Alexandria. Aber dann auch in Damanhur, Damietta, Port Said, Mansura, Sifta, Benham, Mohala, Kubra und Tanta. Und ich habe dann nachgeforscht und gesehen, auch in Oberägypten gab es noch im 20. Jahrhundert jüdische Gemeinschaften in Fayum, Beni Suef, Minya, Assuan und Kana. Die Prophetie aus Jesaja 11,11 erfüllte sich, als ab 1948 praktisch alle ägyptischen Juden das Land der Pharaonen verließen. Sie ließen sowohl Mitzrayim, Unterägypten, als auch Patros, Oberägypten, hinter sich. In der Folge der Gründung des modernen Staates Israel, 14. Mai 1948, kam es im Land am Nil zu furchtbaren Judenverfolgungen mit Massakern, Internierungen, Vertreibungen und schlimmen Demütigungen. Dies alles führte zu einem modernen Exodus aus Ägypten. Heute gibt es nur noch einige Dutzend Juden in Ägypten. Zur Hauptsache alte Menschen. Sie werden bald aussterben und es wird keine Juden mehr geben in Ägypten. Also so hat der Herr mit starker Hand in unserer Zeit die Juden aus Ägypten herausgeführt. Ein Teil dieser 80.000 Juden fand Zuflucht in verschiedenen Ländern wie Brasilien, Argentinien, Frankreich und USA. Das Land, das aber die meisten ägyptischen Juden, Zehntausende von ihnen, aufnahm, war Israel. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Rückkehr aus dem Iran. Das ist nun die fünfte Prophetie. im gleichen Vers oder in den gleichen zwei Versen. Da heißt es doch, sie werden kommen aus Elam. Und als Ländername bezeichnet Elam eben ganz besonders das Reich im Südwesten des heutigen Iran. Dort war auch die Hauptstadt Susa, die alte Winterresidenz der Könige im persischen Weltreich. Und in Jesaja 21,2, da werden wir später noch drauf kommen, das ist eine erfüllte Prophetie über die Meder und Perser, die Babylonien erobern werden. Am Ende der babylonischen Gefangenschaft. Das hat sich ja schon längst erfüllt. 539 vor Christus. Aber in dem Text bezeichnet Elam die Perser. Also, Jesaja 11 sagt, die persischen Juden werden heimkehren. Das hat sich so erfüllt. In den Jahren 1948 bis 1978 verließen 70.000 Juden den Iran oder Persien. In der Folge der islamischen Revolution von 1979 flohen Zehntausende von Juden unter dramatischen Umständen aus dem Iran. Allein innerhalb der ersten Monate verließen 20.000 Juden den Iran. Ab 1948 bis heute verließen insgesamt ca. 125.000 Juden den Iran, um in den USA oder in Israel Zuflucht zu suchen. Insgesamt immigrierten in unserer Zeitepoche etwa 80.000 Juden aus dem Iran, um im Land Israel bereits endgültig ihre neue Heimat zu finden. Sechste Prophetie, Rückkehr aus Syrien. Wir haben gelesen, sie werden kommen aus Hamat. Hamat ist die Bezeichnung für die heutige Stadt Hama am Orontes in Syrien. Aber Hamat bezeichnet in der Bibel auch das einst von dieser Stadt beherrschte Land in Nordsyrien. Der Name Hamat in Jesaja 11,11 wird zusammen nur mit Ländern erwähnt. Und so ist klar, also auch hier ist Hamat nicht eine Stadt, sondern ein Land. Und so ist klar, es geht hier um die Heimkehr der Juden aus Syrien. In den Jahren 1948 bis 1964 kehrten insgesamt 26 syrische Juden nach Israel zurück. Punkt 7. Rückkehr aus dem Sudan und aus Äthiopien. In unserem Text haben wir gelesen, Gott wird sie holen aus Kusch. Kusch bezeichnet in der Bibel das Gebiet direkt südlich von Ägypten. Das wäre also der heutige Sudan. Und im weitergefassten Sinn auch Äthiopien. Im 20. Jahrhundert gab es grauenhafte Verfolgungen und Unterdrückungen der Juden, der schwarzen Juden in Äthiopien. Ab 1977 wanderten unter sehr gefährlichen Umständen eine große Anzahl von Juden aus Äthiopien zu Fuß über die Grenze nach Sudan. 4.300 äthiopische Juden wurden in geheimen Operationen aus dem Sudan nach Israel ausgeflogen. Und dann in der Zeit von 1981 bis 1985 kam es zur Operation Moses. 11.000 Juden wurden aus dem Sudan, aus Kusch, ausgeflogen. Es gab dann Indiskretionen in den Medien. Dies führte zum vorzeitigen Abbruch des Unternehmens. Die arabische Welt war damals empört. Die arabische Liga hat das verurteilt als einen Akt der Piraterie und rassischen Diskriminierung. Und trotzdem im Hintergrund verhandelte die USA geheim weiterhin mit Khartoum. Und so kam es dann zur Operation Saba. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1985 wurden mit 6 Turboprop-Maschinen vom Typ 130C des US-Luftwaffenstützpunktes bei Frankfurt ca. 1000 Juden aus dem Sudan ins gelobte Land überführt. Also so dramatisch. Der Herr wird seine Hand ausstrecken und den Überrest heimführen. 1991 haben die eritreischen und tigrinischen Rebellen die Kontrolle von Addis Abeba übernommen. Damals musste der äthiopische Herrscher Mengistu Haile Mariam fliehen. Und so kam es am 24. Mai zur Operation Salomon. Innerhalb von 36 Stunden flogen 36 Herkules C, 130 S-Maschinen der El Al, mehr als 14.000 äthiopische Juden aus. Um die Kapazität zu erhöhen, hat man kurzerhand die Sitze aus den Flugzeugen entfernt, um wirklich füllen zu können. Zeitweise waren bis 28 Flugzeuge der El Al gleichzeitig in der Luft mit den schwarzen Juden aus Äthiopien. Und nun Prophetie 8, Rückkehr aus Europa. Nicht wahr, wir haben in unserem Text gelesen, sie werden kommen von den Inseln des Meeres. Nun, das hebräische Wort für Inseln, Iyim, ist ein sehr spezielles Wort. Von der Wortwurzel her bedeutet Iyim eigentlich ein bewohntes Festland. Aber es bezeichnet eben auch Inseln. Und nun, die zwei der größten Hebraisten im 19. Jahrhundert, also Spezialisten für hebräische Sprachen, waren Keil und Delitzsch, die einen umfassenden Kommentar zum ganzen Alten Testament in vielen Bänden verfasst haben. Dort kann man nachlesen in Band 1, Seite 134, dass Iyim im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien bezeichnen. Darum wird auch in 1. Mose 10 in der Völkertafel berichtet, dass die Nachkommen von Japhet, die nach Europa ausgewandert sind, dass die eben sich verteilt haben auf den Inseln des Meeres, auf den Iyim. Aber das meint eben die europäischen Inseln und das europäische Festland. Iyim, kann man sagen, ist ein Fachausdruck im Alten Testament, geografischer Fachausdruck für Europa. Das wäre so mal ein Thema für sich, Europa in der Bibel. Aber wir kommen in Jesaja noch mehr darauf zurück. Zum Beispiel in Jesaja 49. Hochinteressant, was dort über die Iyim gesagt wird. Also, das heißt also, die Juden werden in der Endzeit aus Europa heimkehren. Nun, die fünfte Einwanderungswelle war die Welle 1932 bis 1938. Nach Hitlers Machtergreifung flohen ca. 250.000 Juden, vor allem aus Deutschland, nach Israel. Und dann kam die Aliyah B. So nennt man die sechste Einwanderungswelle. 1939 bis 1947, das war die Zeit der sogenannten illegalen Einwanderung während des Zweiten Weltkrieges und kurz danach. Die Engländer haben die Juden hindern wollen, dass sie nicht in Massen zurückkehren, um den Muslimen zu gefallen. Und trotzdem haben es eben Tausende aus Europa geschafft, dennoch heimzukehren. 1948 bis 1964, als dann die Engländer endlich gegangen waren aus Palästina, der Staat Israel wurde gegründet, da kamen aus Polen 104.000 Juden, Tschechoslowakei 40.000, Rumänien 119.000, Bulgarien 37.000, Ungarn 14.000, Jugoslawien 8.000, Österreich 3.000, aus Deutschland 9.000, aus der Schweiz 400, Italien 1.500, Frankreich 4.000, England 2.000, Belgien 1.000, Holland 1.000, Schweden 400, Spanien 400. Und weil Iyim eben auch Kleinasien mit einschließt, die Türkei, heutige Türkei, ist zu erwähnen, auch 37.000 türkische Juden sind damals heimgewandert, heimgereist. Also schon eindrücklich, so zwei Verse und ein Volltreffer der Prophetie nach dem anderen. 8 Prophezeiungen. Erfüllt, ganz klar und eindrücklich erfüllt. Dramatisch erfüllt, nicht wahr? Und da sehen wir, das wird in Jesaja 11 direkt im Zusammenhang erzählt, dass dann der Herr Jesus eben herrschen wird in Gerechtigkeit über diese Erde und die Erkenntnis des Herrn die ganze Erde erfüllen wird. Das zeigt uns, in welcher Zeit wir leben. Wir leben wirklich in der Zeit, in der die allergrößten Umbrüche noch kommen werden und vor der Türe stehen. Jetzt machen wir wieder Licht. Jetzt geht es wieder traditionell weiter und nachher wieder nicht traditionell.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja, die Kapitel 11 bis 14.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.